Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen und auch schon an dem Mittwoch davor, dass der Herr uns weiten Raum machen möchte, dass er unseren Schritten weiten Raum geben möchte, dass er uns Raum machen möchte, dass wir weit ausschreiten können. Wir haben gehört, dass er neue Dinge für uns vorgesehen hat, dass er uns mehr geben möchte. Ich glaube, Gott möchte uns immer mehr geben. Er ist immer darauf aus, uns zu segnen. Er ist immer darauf aus, dass wir mit unserem Glauben vorwärts kommen und dass es uns als Menschen, die in einer Verbindung mit ihm, mit dem lebendigen Gott stehen, gut geht, dass wir mit ihm eng verbunden sind, dass wir in unserem Glauben Fortschritte machen, so wie Paulus das Timotheus gesagt hat. Und ich habe nochmal so über dieses Wort nachgedacht und ich habe mich gefragt, ja, Herr, was brauchen wir denn eigentlich, um diese Schritte gehen zu können? Was brauchen wir denn eigentlich, um diese weiten Schritte machen zu können? Du gibst uns Raum, der Raum ist da und wir müssen uns vorwärts bewegen, wir müssen gehen. Da steht, du gibst nicht weitem Raum meinem Stehen vor dir oder meinen Gedanken vor dir, sondern meinen Schritten. Das bedeutet, dass wir uns vorwärts bewegen in den Dingen, die der Herr uns zeigt und die er uns zu tun gibt. Und eine Sache, die wir unbedingt dabei brauchen, die wir für alles brauchen, was im Reich Gottes stattfindet, ist Glaube. Wir brauchen für alles, was wir tun, für alles, was wir in irgendeiner Weise mit Gott, mit dem Reich Gottes in Verbindung bringen und tun wollen, Glauben. Wir brauchen Glauben. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Interessanterweise lautet die Jahreslosung für 2020 ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Steht in Markus 9, Vers 24. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du dich auch schon mal über diesen Vers gewundert. Also mir geht das immer so, wenn ich das lese, dass ich irgendwie denke, ja, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt Glauben oder Unglauben? Weil das sind ja nun zwei Gegensätze, die hier in einem Satz sozusagen zusammengefasst werden. Zwei Dinge, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Und dieses Ich glaube, hilft meinem Unglauben, das hat bei mir oder hinterlässt bei mir immer so eine Frage. Ja, Herr, was genau meinst du denn eigentlich damit? Und das hört sich manchmal sogar an wie eine Entschuldigung, ne? Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manche benutzen das auch als Entschuldigung für ihren Unglauben oder Kleinglauben. So, ja, ich glaube ja irgendwie, aber eigentlich doch nicht. So, ne? Oder ich kann auch nicht richtig glauben, aber dafür kann ich nichts. So, ja, Herr, hilf meinem Unglauben. Oder ja, wenn Gott mir nicht den Glauben schenkt, dann kann ich eben sowieso nichts machen. Ja, das stimmt ein Stück weit, darüber werde ich gleich noch was sagen, aber es kann keine Entschuldigung dafür sein, dass wir keinen Glauben haben. Oder ja, an manchen Menschen hat Gott eben Glauben geschenkt und manchen nicht, ja, so c'est la vie, ne? Kann man auch nichts dran ändern. Und ich sage, nein, das ist absolut nicht so. Ich frage mich immer, was wäre das für eine Theologie? Wenn das so wäre, wäre Gott ja total ungerecht. Einigen gibt er Glauben, anderen nicht. Einige haben das Große losgezogen, andere haben Pech gehabt. Ja, die einen kommen in den Himmel, die anderen in die Hölle. So pff, ist eben so. Ne? Falsche losgegriffen aus der Trommel. Ist eben so. Man muss mal diese Gedanken zu Ende denken. Ja? Wir müssen Dinge zu Ende denken. Und das wäre die Konsequenz daraus. Wenn Gott einigen Glauben gibt und anderen nicht. Wir wissen, dass nicht jeder Mensch glaubt oder zum Glauben an Christus kommt. Das stimmt. Aber die Voraussetzungen, um das tun zu können, die sind da. Und ich frage mich auch, nach welchen Kriterien würde Gott denn dann entscheiden, wer Glauben bekommt oder wer nicht? Liebt er nicht uns alle? Hat er nicht Christus für uns alle gegeben? Doch, doch. Und er sagt ja auch, dass er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn wir im Römerbrief lesen, da sagt Paulus ja, du kannst dann errettet werden, wenn du Jesus mit deinem Mund bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Also das heißt, du brauchst, um in Kontakt kommen zu können mit Gott, mit Christus, brauchst du Glauben. Und wenn Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann muss auch die Möglichkeit da sein, dass alle teilhaben an diesem Glauben und dass alle diesen Glauben empfangen können. Und dann ist die Frage, ja, woher kommt eigentlich der Glaube? Und das ist eine ganz spannende Sache, die sich nicht immer so gleich erschließt. Aber ich glaube, dass, und ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich sehe es auch im Wort Gottes, dass es zwei Dinge braucht, um zu diesem Glauben an Christus zu kommen. Zwei Dinge, zwei Komponenten. Und diese beiden Komponenten finden sich in dem Leben eines jeden Gläubigen, auch in deinem Leben, auch in meinem Leben. Das wirst du gleich feststellen. Es gibt in diesem Prozess des Glaubens oder des sich Näherns an Christus zwei Dinge, die stattfinden müssen, zwangsläufig stattfinden müssen. Und das ist einmal, Paulus beschreibt es im Römerbrief, Römer 10, Vers 14, da sagt er, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Und weiter in Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Mit anderen Worten, der erste Schritt, damit Glauben überhaupt entstehen kann, ist das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit zu hören. Ohne das geht es auf keinen Fall. Ohne das ist es unmöglich, in irgendeiner Weise Gott nahe zu kommen. Damit fängt alles an. Er sagt, wir brauchen die Verkündigung. Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und Prediger, damit ist sicherlich nicht in erster Linie der Pastor gemeint, alleine gemeint oder irgendwelche Evangelisten oder so, sondern es geht ganz allgemein um die Feststellung, um Jesus Christus kennenlernen zu können, muss ich die Botschaft gehört haben. Egal wie, egal durch wen oder egal auf welche Art und Weise. Und das war bei mir auch so. Bevor ich irgendwie verstanden habe, um was es eigentlich geht, habe ich von meinen Freunden gehört, wer Jesus ist, wie Jesus ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich habe diese Botschaft von Christus das erste Mal so richtig von meinen Freunden gehört. Und sie haben mir richtig klipp und klar gesagt, wie das alles zusammenhängt. Und das musste ich auch hören, um das ein Stück weit zu verstehen und dann in die Lage zu kommen, mich dafür zu entscheiden. Weil sowas passiert nicht automatisch, du wachst nicht einfach morgens auf und dann pling, ist der Glaube irgendwie da, sondern du musst das in Verbindung bringen mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Und das gibt auch unterschiedliche andere Mittel oder Arten und Weisen, wie Menschen das Wort der Wahrheit hören. Ich habe von einem Bekannten gehört, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der war... ja, wie soll ich das ausdrücken, nicht ganz unbeschriebenes Blatt, sagen wir mal so. Und der war ziemlich hart drauf, der hat so sein Leben gelebt, so mit allem, was dazugehört und so weiter. Und der ist irgendwann in Drogen und Alkohol gefallen und so weiter. Und der war Taxifahrer. Und der hat, wenn er gerade nicht unter Drogen oder besoffen war, hat er Leute durch die Gegend gefahren. Und irgendwann kam er in seinem Leben an einen Punkt, wo es ihm so schlecht ging, auch körperlich, und wo er so am Ende war, dass er eigentlich gesagt hat, ich dachte, ich muss sterben. Und er ist in der Nacht aus seinem Taxi rausgefallen und kroch auf allen Vieren durch die Straße und kroch in eine Telefonzelle und fand dort so ein kleines Heftchen, so ein Comic-Heftchen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt diese Chick-Traktate? Die gab es mal vor längerer Zeit, die sind ziemlich drastisch. Und der hat so ein Heftchen gefunden, halb durchnässt, und liest in diesem Heftchen was von Jesus, liest in diesem Heftchen was von der Realität des neuen Lebens und von der Tatsache, dass man von seinen Sünden befreit werden kann und dass es möglich ist, ein neues Leben zu gewinnen. Der liest dieses Heft und bekehrt sich, auf dem Boden kriechend, besoffen in der Telefonzelle. Danach kam noch ein weiter Weg, den er gehen musste. Er ist dann später Pastor geworden. Ja, das ist sehr interessant. Und bei ihm reichte dieses Heftchen, aber das war der Prediger, das war der Botschafter. Er hatte die Botschaft gehört, das erste Mal, wahrscheinlich das erste Mal, so richtig in seinem Leben. Und ihm war klar, das hat was mit mir zu tun. Und dann hat er diese Entscheidung getroffen. Also wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Verkündigung, damit Glauben überhaupt entstehen kann. Und das Zweite, was dazu kommen muss, und das ist auch extrem wichtig, wir brauchen die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt die Predigt des Wortes Gottes und macht etwas damit. Also es müssen diese beiden Komponenten zusammenkommen, das Wort Gottes und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wirkt. Das ist irgendwie völlig außer Frage. Lest euch vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, wo Jesus über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes spricht. Johannes 16, ab Vers 8. Dort sagt er, wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er wird sie überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist das Wesen, das Wirken des Geistes. Er überführt Menschen von ihrem Unglauben, davon, dass sie Christus nicht gekannt haben, nicht gesehen haben, nicht an ihn geglaubt haben. Er kommt, er nimmt das Wort und arbeitet das in unser Leben, in unser Herz hinein, damit wir in der Lage sind, Christus irgendwie zu erkennen und dieses Angebot, was er uns gibt, irgendwie anzunehmen. Das tut er. Der Heilige Geist kommt, nimmt das Wort und bewirkt eine Überführung, dass wir nicht geglaubt haben. Und das war bei mir genauso und das war bei dir genauso. Du bist zum Glauben an Christus gekommen, weil du irgendwann auf irgendeine Art und Weise, also manche Leute bekehren sich auch, wenn sie die Bibel lesen, das gibt's auch, oder eine Predigt im Fernsehen sehen oder eine Botschaft oder der Nachbar erzählt dir was davon, ganz unterschiedlich, hat jeder von uns erlebt, aber jeder von uns hat auch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes erleben müssen. Das ist ganz selbstverständlich. Ich habe die Botschaft von Christus von meinen Freunden gehört und gleichzeitig haben die gebetet, Herr, sorg dafür, dass der Kai dich irgendwie erkennt. Das haben die mir später erzählt. Und ich kann das wirklich so sagen, also ich kann das schwer beschreiben, aber ich habe diese Überführung durch den Heiligen Geist in meinem Leben gespürt und wahrgenommen. Und ich kam an einen Punkt, wo ich das gehört habe, was sie mir gesagt haben, und ich habe gemerkt, ja, da ist irgendwas dran. Und ich habe gemerkt, ich kann mich dem nicht einfach mehr entziehen. Ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss was damit machen. Und das war dieses Ziehen, dieses Wirken des Heiligen Geistes in mir, wo er zu mir geredet hat, wo er diese Dinge so auf den Punkt gebracht hat und zu mir, also er hat nicht zu mir gesprochen, aber wo ich gemerkt habe, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss etwas damit machen. Ich kann nicht einfach hier rausgehen und sagen, schön, danke, dass ihr mir das gesagt habt und das war's. Ich muss etwas damit tun. Und dann, erst dann, habe ich diese Entscheidung für Jesus treffen können. Und insofern, das möchte ich schon sagen, insofern ist Glaube tatsächlich ein Geschenk Gottes, das uns gegeben wird. Diesen Anfangsimpuls, diesen Beginn, diesen Start, den können wir uns nicht verdienen, erarbeiten. Es ist unmöglich, dass wir uns rein auf intellektueller Weise oder auf intellektueller Ebene dafür entscheiden. Das können wir uns nicht verdienen. Es ist unabhängig von unseren Fähigkeiten, unabhängig von unserem Charakter, unabhängig von der Tatsache, ob deine Omi immer zur Kirche gegangen ist oder nicht, unabhängig von sonst irgendetwas, was mit dir und mir zu tun hat. Es ist ein Geschenk. Und dann kommt der Punkt, wo wir dieses Geschenk annehmen. Und wo wir sagen, ja, ich empfange das, ich habe das gehört, ich glaube das, ich empfange das und ich entscheide mich dafür. Und dann beginnt die Reise. Und interessanterweise schreibt Paulus dann weiter im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 3, er sagt, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, sage ich euch, dass jeder, der unter euch ist, nicht höher von sich denken soll, als es sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das bedeutet im Weiteren, hier spricht Paulus also davon, was bei der Wiedergeburt in Bezug auf den Glauben geschehen ist. Wir haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, wir sind errettet worden, unsere Sünden wurden uns vergeben, wir haben neues Leben in Christus empfangen, wir haben ein Maß des Glaubens als Geschenk von Gott empfangen. Gott hat es uns zugeteilt. Das bedeutet eben genau das, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens empfangen. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du ein Maß des Glaubens empfangen. Glaube wurde in dir gewirkt, der Heilige Geist hat Dinge lebendig, wirksam in dir gemacht und du hast ein Maß des Glaubens empfangen. Du hast Glauben. Und du hast Glauben, sonst, das siehst du auch daran, dass du heute Morgen hier sitzt. Du würdest nicht hier sitzen, wenn du keinen Glauben an Christus hättest. Vielleicht bist du von jemandem hierher mitgebracht worden und du kennst Jesus noch nicht, dann empfehle ich dir, diesen Schritt, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. den Anfang zu machen und zu sagen, ja, ich höre auf dieses Rumoren, auf dieses Arbeiten in meinem Herzen und ich treffe diese Entscheidung für Jesus. Aber jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, der sitzt hier, weil er Glauben hat. Und das Entscheidende dabei ist, dass dieser Glaube, der uns gegeben worden ist, dieses Maß des Glaubens, sich entwickeln kann. Das ist der zweite Teil der Wahrheit oder der Botschaft. Wachstum im Glauben ist möglich. Unser Glaube kann sich entwickeln. Es ist nicht so, dass uns ein Maß gegeben wurde und dann ist dieses Maß statisch. Du hast in deinen Messbecher 500 Milliliter eingefüllt, der ist voll, mehr geht nicht. Wenn du mehr eingießt, dann wird das Ganze verkleckert. Sondern bei Gott ist Glaube auf Wachstum angelegt. Er möchte, dass unser Glaube sich weiterentwickelt. Und dann verstehen wir auch ein Stück weit, und darüber möchte ich jetzt noch kurz reden, dann verstehen wir auch ein Stück weit, was mit diesem Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, gemeint ist. Lass mich dir kurz den Gesamtzusammenhang dieser Geschichte darstellen. Also steht in Markus 9, kannst du zu Hause mal in Ruhe lesen. Das war also so, dass Jesus gepredigt hatte und so weiter und dann bewegt er sich weiter und plötzlich sieht er eine ganze Gruppe von Menschen, von seinen Jüngern und die Schriftgelehrten und dann steht er, die stritten mit ihnen. Ne? So, das ist ja nichts Ungewöhnliches, die haben sich öfter mal ausgetauscht, theologisch und so weiter, die stritten mit ihnen und dann kommt die Volksmenge herbeigelaufen, sie begrüßen ihn und er fragt sie, ja, worüber streitet ihr denn mit ihnen? Um was geht's? Was ist hier los? Und dann kommt ein Mann aus der Volksmenge, tritt hervor und sagt, ja, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und dann beschreibt er das, ja, der wird dann hin und her gerissen und der knirscht mit den Zähnen, dieser böse Geist zerrt ihn zu Boden, der Junge schäumt und so weiter, der wird starr. Und ich sagte seinen Jüngern, dass sie den Dämon austreiben möchten und sie konnten es nicht. Und sagt Jesus, o ihr ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Und dann lässt er sich weitererzählen und er fragt ihn, ja, wie lange ist das denn schon so mit diesem Jungen? Und er sagt, ja, von Geburt an hat er das, von Geburt an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Da dachte ich so, ja, das ist wieder typisch der Teufel. Ne? Gemein, erniedrigend, beraubend. Er möchte rauben, stehlen, würgen, umbringen. Das ist so das Wesen des Teufels. Und das wird hier wieder so deutlich. Und der Vater erklärt ihm das. Und dann sagt der Vater einen ganz entscheidenden Satz. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und das Interessante, wenn wir uns diese Geschichte weiter anschauen, ist, dass Jesus dann sagt, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also Jesus spricht über die Notwendigkeit, Glauben zu haben, ganz allgemein. Er sagt, ihr braucht Glauben für diese Dinge. Aber dann sehen wir auch, dass dieser Mann, der da zu den Jüngern und zu Jesus kam, schon Glauben hatte. Sonst wäre er nicht zu ihnen hingegangen. Er hatte vielleicht gehört, wie die Jünger und wie Jesus andere Menschen geheilt hatten, wie Zeichen und Wunder geschehen waren und irgendwas keimte in ihm auf und er wusste so, das ist meine Chance, das ist die Chance für meinen Jungen, da muss ich hin. Das heißt, der hatte Glauben, der hatte nicht nur eine Erwartung, sondern konkreten Glauben, den Glauben, dass die Jünger etwas mit seinem Sohn würden tun können. Und als das nicht funktioniert hat, ging er zu Jesus und sein Glaube war, dass Jesus das würde tun können. Und er sagt zu ihm, wenn du etwas kannst, das ist ein interessantes Wort, das hört sich so ein bisschen merkwürdig an, aber dieses Wort können im Griechischen heißt Dynamai. Das fand ich ganz interessant, so Dynamai. Davon wird das Hauptwort Dynamis entlehnt oder umgekehrt. Das Wort Dynamis oder das, was wir als Dynamit kennen. Ja. Das heißt, er sagt zu Jesus, Jesus, wenn du die Kraft, wenn du die Dynamis, wenn du die Power hast, dann mach etwas mit meinem Sohn. Dann lass etwas mit meinem Sohn passieren. Und Jesus antwortet darauf, fast so ein bisschen pikiert, also Jesus war nicht pikiert, aber er sagt, wenn du das kannst, was soll das heißen? Natürlich kann ich das. Und er schiebt nach, dem Glaubenden ist alles möglich. Was für eine Verheißung. Das liest sich für uns manchmal wie so ein Märchen, ja? Dem Glaubenden ist alles möglich. Aber Jesus hat es uns hier verheißen. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und daraufhin antwortet der Mann: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er sagt: Ja, ich glaube, Jesus, dass du das tun kannst. Ich glaube, dass deine Jünger diese Dinge getan haben und tun können. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mit anderen Worten, mein Glaube ist da, aber es fehlt noch ein Stück. Ich habe noch nicht den vollkommenen Glauben, dass mein Sohn jetzt hier auf der Stelle gesund wird oder befreit wird. Den habe ich noch nicht. Mit anderen Worten, mein Glaube an diesem Punkt ist noch nicht so stark. Ich glaube, dass du Jesus bist. Ich glaube, dass du das tun kannst. Aber mein Glaube, der muss sich noch entwickeln. Und hilf mir, dass mein Glaube sich hierin entwickelt und stärker wird. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das bedeutet also nicht, dass Unglauben oder Kleinglaube ein Schicksal ist, an dem wir nichts ändern können, sondern dass jedem von uns Glauben gegeben wurde, dass unser Glaube wachsen kann, dass dieser Glaube wachsen soll und dass Jesus das möchte, dass Jesus das tun möchte. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es noch ein bisschen anders. Da sagt der Vater: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das nimmt so diesen Gedanken weg, so ja, ich habe halt keinen Glauben, kann ja auch nichts dran ändern, es ist eben so, sondern das zeigt uns, der Herr kann uns heraushelfen aus den Bereichen, wo wir in unserem Glauben noch nicht so feststehen oder wo unser Glaube entwicklungsfähig und entwicklungsbedürftig ist. Und das ist eine gute Botschaft, oder? Und dann versteht man auch diesen Vers ganz anders, wo der Mann sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann sehen wir, dass der Herr dabei ist, unseren Glauben zu entwickeln. In unserem Leben, während wir gehen, während wir den Herausforderungen unseres Alltags und so weiter gegenüberstehen. Und ein anderes gutes Beispiel, und das möchte ich euch auch noch sagen und darlegen, das ist Petrus. Das gefällt mir immer so. Das ist die Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Einige von euch kennen diese Story, ich erzähle sie euch trotzdem nochmal. Steht im Matthäus-Evangelium unter anderem. Es war so, dass Jesus gepredigt hatte, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war an einem Ufer des Sees Genezareth und dann wird es Abend und Jesus zieht sich auf den Berg zurück, um zu beten und seine Jünger steigen ins Boot und er sagt: Fahrt schon mal auf die andere Seite. Interessant zu überlegen, was die Jünger sich wohl gedacht haben, wie Jesus auf die andere Seite kommt. Ne? So, also ich sag mal, wer schon mal am See Genezareth war, das ist doch ein Stück zu laufen. So, ich weiß nicht, ob die gedacht haben, ja, der wird denn übermorgen oder so nachkommen oder in 3 Tagen oder der reitet auf dem Esel oder irgendwas. Also gut, das ist nur ein Nebenaspekt. Finde ich immer interessant, so was die wohl gedacht haben. Ne? Fahrt schon mal vor, ich komme dann. Und kam er ja auch. Und dann ist Jesus auf dem Berg und betet und dann guckt er runter und dann sieht er seine Jünger auf dem See, wie sie da gegen den Wind und die Wellen kämpfen. Ne? Das war so ein bisschen schaukelig und so weiter und sie hatten also zu tun damit. Und Jesus steht auf und sagt: Ja, okay, dann gehe ich mal hin. Ne? Und er kommt auf dem See ihnen entgegen. Und dann steht da, dass sie bestürzt wurden, als sie ihn auf dem See einhergehen sahen. Und sie sprachen: Es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Ich meine, plötzlich kommt da eine Gestalt über den See gewandelt. Und ich meine, das waren ja zum Teil Fischer. Also die wussten schon Bescheid über Wasser und so weiter. Und dann kommt da jemand und ihre erste Reaktion ist: Das ist ein Gespenst, logisch, das kann kein Mensch sein, das ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Und ich denke mir manchmal so, wie es uns wohl so ergehen würde, wenn uns das passieren würde. Wir lesen das ja so manchmal so wie so eine Geschichte einfach so drüber hinweg, ja, sie schrien vor Furcht und so. Aber stell dir mal vor, du sitzt in deinem kleinen Angelbötchen irgendwo draußen, weiß ich nicht, vor Simonsberg oder so und angelst da und es ist irgendwie dunkel und Wind kommt auf und es ist natürlich auch Flut und so. Und plötzlich kommt da jemand über das Wasser auf dein Boot zu. Ich meine, was wirst du denken? Ist der Schimmelreiter oder was? Hauke Hein oder wer kommt denn da eigentlich? Und dann Und du sitzt da und du weißt genau, ey, es ist Flut. Ja? Der kommt nicht auf dem Watt dahergelaufen, sondern der kommt auf dem Wasser. Ich bin mir sicher, dir würden die Haare zu Berge stehen und du würdest schreien vor Furcht und vor Entsetzen. Und dann kommt der näher und du stellst fest, so, keine Ahnung, das ist Fiete aus Oldenswort, ja, so moin. Und geht da vorbei, ja. Ich meine, was für eine Situation. Genauso ging das den Jüngern auch. Ich meine, die wussten, dass Jesus, dass ihr Meister schon ungewöhnliche Dinge tut. Und das hatten sie auch gerade vorher erst erlebt. Aber das war nochmal eine andere Hausnummer. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass denen die Muffe 1 zu 1000 ging. Ja? Dass der Adrenalinpegel irgendwo hier ganz oben war. Ja? So, pass auf, dann geht die Geschichte weiter. Und Petrus, der hat den Mumm, der hat den Schneid und sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, aus dem Boot auszusteigen und zu dir zu kommen. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ja, ich meine, die sind entsetzt, denen stehen die Haare zu Berge und die fragen sich, was ist das, ein Gespenst oder sonst irgendwas oder Jesus? Jesus hat ihnen ja gesagt, habt keine Furcht, ich bin's. Und Petrus stellt das in Zweifel und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir doch, dass ich zu dir kommen soll. Was für, also, unfassbar. Gerade noch so, ein Gespenst. Und dann, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Das ist das Schöne. Jesus sagt, ja, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Und ich stelle mir vor, wie das so gewesen ist, ja. Der Wind, die Wellen, ich weiß nicht, wie man auf Wellen geht, so, ja, so. Wie man da fest drauf gehen kann. Ja, gestern waren wir auf Nordstrand und waren hinten am Lorendamm, der rübergeht nach Nordstrandisch Moor, ja genau, Nordstrandisch Moor. Und da waren so Kitesurfer. Ne? Und gestern war ja auch ein bisschen Wind und so und die sind über die Wellen gezischt und die hoben dann immer so ab mit ihren Kites. Ja, und das war toll, das zu sehen. Und ich frage mich, wie Petrus wohl auf dem Wasser gegangen ist, ob er von Welle zu Welle gesprungen ist oder wie. Na, jedenfalls ist er auf dem Wasser gegangen. Und dann passiert etwas, was wahrscheinlich ebenfalls jedem von uns passiert wäre. Er schaut auf den Wind und die Wellen und bekommt Angst. Und er sieht das, Moment mal, wie kann das eigentlich sein? Ja, so, wo stehe ich denn gerade hier? Ich stehe mitten auf dem See, da ist das Boot, da ist Jesus. Und er fängt an zu zweifeln und er beginnt unterzugehen. Und das Schöne ist, Petrus hatte Glauben. Petrus hatte Glauben. Sonst wäre er nicht aus dem Boot ausgestiegen. Die Geschichte ist überschrieben mit der sinkende Petrus in manchen Bibeln. Finde ich eine ganz doofe Überschrift. Ja? Man sollte eigentlich drüber schreiben, der auf dem Wasser laufende Petrus, der glaubende Petrus oder sonst der kühne Petrus, was auch immer, aber nicht der sinkende Petrus. Weil das war nicht der Punkt in der Geschichte. Petrus hatte Glauben und Jesus sah das. Und Petrus ging auf Grundlage seines Glaubens los und dann fängt er an unterzugehen, er fängt an zu zweifeln und das gefällt mir so. Und Jesus sieht das und Petrus schreit, Herr, rette mich. Und dann steht hier und sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und dann gehen sie Hand in Hand zurück zum Boot. Ist auch, ja, Petrus ist da nicht hingeflogen. Jesus hat ihn nicht dahin getragen, sondern sie sind zusammen dahin zurückgegangen auf dem Wasser und steigen wieder in das Boot. Und dann legte sich auch noch der Wind. Ja, also erstaunlich. Das heißt, Petrus hatte Glauben. Petrus hatte Glauben. Jesus hat das gesehen. Und er fing lediglich an einem bestimmten Punkt an zu zweifeln. Er hat zu sehr auf das Sichtbare geschaut, zu sehr auf den Wind, zu sehr auf die Wellen und er hat Angst bekommen. Und Jesus, und das gefällt mir so, Jesus streckt sofort die Hand aus und greift ihn und sagt, komm, ich halte dich, komm. Egal, wie es dir geht, egal, ob du schon halb im Wasser bist, ich halte dich fest. Und das ist so die Art von Jesus. Wenn wir anfangen, im Glauben uns vorwärts zu bewegen, wenn wir bereit sind, ein Risiko im Glauben einzugehen, Schritte im Glauben zu gehen, dann sieht Jesus das. Und dann ist es nicht entscheidend, ob wir zwischendurch vielleicht mal einen Zweifel bekommen oder merken, oh, irgendwie bin ich an eine Grenze gekommen, ich weiß auch nicht, wie ich weitermachen soll. Jesus ist sofort da und greift deine Hand und zieht dich raus, so wie er das bei Petrus gemacht hat. Und dann geht er mit dir weiter. Und dieses Wort, was hier steht, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Das hört sich manchmal so hart an, so, ja, Jesus haut da noch eine drauf, so immer auf das Schlimme, ja. Da, wo es schon wehtut, da wird nochmal so richtig in die Wunde gedrückt oder so. Nein, sondern Jesus meint damit, hey, Petrus, du hättest nicht zweifeln müssen. Du hast Glauben, ich sehe das. Der war ein bisschen klein, er sagt ja nicht du Ungläubiger, sondern du Kleingläubiger. Und komm, ich helfe dir. Komm, ich helfe dir raus. Ich gehe mit dir durch diese konkrete Situation und ich helfe dir dabei, dass dein Glaube wachsen kann. Das war nämlich eine Lektion für Petrus, zu verstehen, was Jesus tun kann und was der Glaube bewirken kann. Petrus wird mit Sicherheit niemals vergessen haben, dass er auf dem Wasser gegangen ist. Der wird sich wahrscheinlich für den Rest seines Lebens daran erinnert haben, wie sich das anfühlt, auf den Wellen zu stehen. Und die anderen Jünger im Boot werden sich wahrscheinlich genauso daran erinnern, ja. Da ist noch so diese Verankerung, der Schock, der sitzt noch drin, ja. So, da kommt einer auf dem Wasser und dann sehen sie ihren Kumpel auf dem Wasser gehen. Das werden die nie vergessen haben. Und sie werden verstanden haben, was Glaube tun kann. Und sie werden verstanden haben, was Jesus mit Petrus getan hat. Dass er ihn herausgeholt hat und dass er dafür gesorgt hat, dass sein Glaube wachsen kann. Mitten in Schwachheit. Mitten an einem Punkt, wo es nicht weiterging. Und das ist die Art und Weise, wie Jesus mit uns umgeht in Bezug auf Glauben. So ist es auch bei uns. Unser Glaube, ich habe es vorhin gesagt, er ist nicht statisch, er kann sich entwickeln, es kann weitergehen mit unserem Glauben. Jesus möchte unseren Glauben entwickeln und unser Glaube wird wachsen, wenn wir einen Schritt im Glauben tun. Wenn wir so wie Petrus einen Schritt unternehmen und aus dem Boot heraustreten. Wenn wir so wie der Mann mit seinem Sohn einen Schritt gehen und sagen, Jesus, hier ist das. Ich wage diesen Schritt, ich wage das Problem offen zu legen und ich glaube, dass du wirken kannst und dass du mir helfen kannst. Dein Glaube wird wachsen, wenn du einen Schritt im Glauben machst. Und was das neue Jahr anbetrifft, möchte ich dich ermutigen. Frag doch den Herrn, was ist mein Schritt im Glauben? Was ist der Bereich meines Lebens, wo du mit mir einen Schritt weitergehen möchtest? Ich habe letzten Sonntag schon darüber gesprochen, aber ich spüre, dass der Herr uns so herausfordert. Und dass er zu uns sagt, komm, sei wie Petrus. Du musst nicht auf dem Wasser laufen, aber wo ist der Bereich, wo du aus dem Boot aussteigen musst? Ja, wenn du auf dem Wasser laufen kannst und Glauben hast, tu das, ja. Aber wo ist der Punkt, wo du aus dem Boot heraussteigen sollst? Ich glaube, dass viele von uns das genau wissen, dass sie schon das Reden Gottes gehört haben, dass sie schon mitbekommen haben, Herr, ich weiß, da ist der Punkt, wo du sagst, komm. Da ist der Punkt, wo du sagst, komm, steig aus. Und dann gibt es vielleicht andere unter euch, die sind an einem Punkt, wo sie ausgestiegen sind, wo sie Schritte im Glauben gegangen sind und dann festgestellt haben, oh, es ist schwierig, oh, ich beginne zu sinken. Und da habe ich sehr klar gespürt, dass der Herr heute zu euch sagt, nimm meine Hand. Sei nicht einfach da und geh unter, sang- und klanglos mit Mann und Maus, sondern nimm meine Hand. Ich bin da, ich stehe an deiner Seite und hör nicht auf. Noch einmal, Petrus ist zusammen mit Jesus zum Boot zurückgegangen. Die sind auf dem Wasser zurückgegangen. Und der Herr wird auch für dich sorgen und in deiner Situation, wo du stehst, deinem Zweifel oder Unglauben oder Kleinglauben abhelfen. Ohne dir etwas vorzuwerfen, ohne dass du dich verurteilt oder abgeurteilt fühlst, sondern einfach, weil er dich lieb hat. Und das Dritte, was ich so in der Vorbereitung gesehen habe, ist, dass der Herr einigen, das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich davor sagte, einigen nochmal sehr konkret sagen möchte, warum zweifeltest du? Warum hast du gezweifelt? Das ist gar nicht nötig. Es ist überhaupt nicht nötig zu zweifeln. Bleib dran an dem, was du von mir gehört hast, sagt Jesus. Und lass nicht locker. Und lass diesen Zweifel nicht zu und sag einfach, es ist überflüssig, unsinnig zu zweifeln, weil das, was da geschieht, sowieso von Jesus kommt und nicht aus unserer eigenen Stärke oder Fähigkeit oder Möglichkeit. Warum zweifeltest du? Und ich möchte einfach zum Schluss des Gottesdienstes nochmal für uns beten und mach das auch zu deinem eigenen Gebet. Nimm dir einen Augenblick Zeit, dass du Jesus das nochmal so vorhältst. Dass du darüber nachdenkst, was ist der Schritt, dass du seine Hand greifst, wenn du merkst, es ist schwierig und dass du Zweifel in deinem Leben angehst und nicht zulässt. Herr, wir danken dir dafür, dass du so gut bist zu uns. Herr, ich danke dir dafür, dass wir, jeder von uns, Herr, Glauben als ein Geschenk empfangen hat, Herr. Herr, dass du den ersten Schritt oder die ersten Schritte gegangen bist, Herr, dass du alles getan hast. Herr, wir haben das im Abendmahl gefeiert, haben uns im Abendmahl daran erinnert. Herr, danke, dass du alles getan hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns in deine Gegenwart gerufen hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Herr, dass wir dann an einem Punkt stehen, Herr, wo wir diesen Ruf von dir hören, aus dem Boot auszusteigen, Glaubensrisiken einzugehen, mutig zu sein, Herr. Und das möchte ich nochmal so freisetzen über uns, Herr. Das möchte ich über diesem Jahr und über meinen Geschwistern, auch über mir selber aussprechen, Herr, dass wir aus dem Boot aussteigen. Dass wir mutig sind wie Petrus. Dass wir sagen, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen, wo du sagst, komm. Komm und mach das. Danke, Herr, dass du jetzt redest, Herr. Danke, dass du Klarheit gibst. Dass du Schritte zeigst, Herr. Und ich bete für meine Geschwister, Herr, die gegangen sind und vielleicht jetzt zur Hälfte schon im Wasser stehen, weil sie auf Umstände geschaut haben. Auch da bete ich, Herr, komm mit Ermutigung. Danke, Herr, dass deine Hand ausgestreckt ist, Herr. Danke, dass du Weisheit gibst, wie es weitergeht. Und dass du Kraft gibst, Herr. Ermutigung, Freude und eine innere Gewissheit, Herr, dass deine Hand da ist und uns trägt. Herr, ich bete für die, die angefangen haben zu zweifeln. Herr, dass du kommst und nochmal neu redest, Herr. Und Herr, dass wir erkennen, dass Zweifel unnötig ist. Dass du uns lehrst aus deinem Wort, aus den herrlichen Verheißungen deines Wortes. Dass wir dich sehen und erkennen, wie du bist. Und wissen, es gibt keinen Grund zum Zweifeln. Danke, Herr. Danke, dass du den Geschwistern jetzt begegnest, dass du uns begegnest, Herr.
Deine Hand berührt mein Herz, dann schmilzt alles, Herr. Ich danke dir. Halleluja. Mein Widerstand schmilzt dahin, ich an deinem Herzen bin. Schenkst dich mir und treibst dich aus. Bei dir ist meine Seele zu Haus. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Mein Zufluchtsort. Oh.
Ja, Herr, bei dir bergen wir uns, Herr. Bei dir bergen wir uns auch in der kommenden Woche. Du bist unser Zufluchtsort. Herr, danke, wir gehen alle an deiner Hand. Und das ist gut zu wissen, Herr. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine schöne Woche. Würde mich freuen, euch bei der Allianz Gebetswoche an dem einen oder anderen Ort zu sehen. Am Dienstag hier bei uns um 19 Uhr. Habt einen guten Sonntag.